Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute widmen wir uns in einem philosophischen Special Henri Bergson und seinem Spätwerk Die beiden Quellen der Moral und der Religion. Das heißt, wir hören heute keine Musik, aber für alle, die uns im Internet hören, gibt es natürlich noch eine Verkostung. Wir haben heute den J.B. Becker Spätburgunder Eltviller Rheinberg von 2013 dabei.
So.
Da freuen wir uns alle drauf. Das passt auch ganz perfekt zur Philosophie. Kommen wir also zu Henri Bergson. Ganz kurz zur Einführung. Ein, wie man am Namen schon ein bisschen hört, ein französischer Philosoph und zentrale Figur des Vitalismus. Er ist bekannt für Begriffe wie den Elan vital, also den Lebensschwung, und seine Kritik an rein mechanistischen Weltbildern. Man hört schon wieder, warum wir hier was mitbringen, was durchaus in dieser Zeit wieder relevant wird. Er hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen, 1927, für die sprachliche Kraft und philosophische Tiefe seines Werks. Und im Spätwerk wendet er sich dann explizit gesellschaftlichen, ethischen und religiösen Fragen zu. Wir haben euch heute mitgebracht, die beiden Quellen der Moral und der Religion. Das gilt so als sein Schlüsseltext zur Unterscheidung von statischen und dynamischen Kräften in Moral, Religion und Gesellschaft. Und damit übergebe ich erstmal an meinen philosophisch wesentlich bewandteren Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Die Frage ist ja vielleicht erstmal, die man sich so stellen muss, warum halten sich Menschen überhaupt an Regeln?
Mhm.
Ne? Also selbst dann, wenn niemand hinguckt. Warum gibt es die eigentlich immer noch, obwohl wir mittlerweile allen möglichen Kram haben? Warum gibt es überhaupt noch irgendwelche Traditionen? Egal, ob nun Religion oder Philosophie oder irgendwelche anderen Geschichten, Rituale, obwohl wir WLAN, Wissenschaft und Steuerberater haben. Oder?
Mhm. Gute Frage.
Ja. Und ich finde, darauf hatte Henri Bergson vor so circa 100 Jahren, ungefähr jedenfalls, eine ziemlich gute Antwort zum Teil.
Und zwar auch eine, ja, eher so phänomenologisch oder genealogische und nicht eine normative, ne? Das finde ich gut. Also er sagt uns nicht, wie es sein sollte, sondern er beobachtet und erklärt.
Genau. Er hat auch immer gesagt, das Leben lässt sich bitte nicht in Begriffe pressen. Das Leben fließt. Also das heißt, Bergson war jemand, der gesagt hätte, wenn sich etwas lebendig anfühlt, dann ist es wahrscheinlich auch philosophisch interessant. Und dann ist natürlich die Frage, warum schreibt man nun so plötzlich über Moral und Religion? Da hat er sich natürlich Gedanken drüber gemacht und hat sich überlegt, also zunächst einmal kommen Moral und Religion jeweils nicht aus einer Quelle, sondern aus zwei völlig verschiedenen. Es gibt also zwei Morale sozusagen und Religionen, nämlich eine Quelle der Ordnung, Quelle des Drucks und der Sicherheit, und die andere Quelle ist die der Inspiration, der Bewegung und der Liebe. Es gibt laut Bergson eine Moral, die uns hält und eine, die uns bewegt. Also quasi Hausordnung versus Menschen, die verändern. So ungefähr. Und die Quelle Nummer eins ist die sogenannte statische Moral und Religion. Das ist die geschlossene Gesellschaft. Da gibt es also starre Regeln. Es gibt eine feste, strukturierte Gemeinschaft, die wie so ein Stamm oder so ein Nationalstaat eben funktioniert, sehr, sehr starr. Sie basiert hauptsächlich auf Pflichten und Regeln und einem starken Wir-Gefühl. Haben wir schon mal gehört.
Also auch viel sozialer Zwang und wahrscheinlich auch Gewohnheit, also sozusagen die inneren Regeln, ne?
Ja, genau. Total. Beruht total auf Gewohnheiten und sozialen Normen. Weil die Moral auch statisch ist hier. Deswegen sind die Mitglieder dieser ganzen Geschichte auch oft misstrauisch oder sogar feindlich gegenüber Außenstehenden. Wir gegen die. Es handelt sich hier um traditionelle Gemeinschaften, kann aber zum Beispiel in Nationalismus münden, ganz schnell sogar. Staat hat hier Erwartungen an Einwohner, an seine Einwohner, und der Gruppendruck ist unfassbar groß.
Ich kann mir vorstellen, dass das nach innen natürlich auch sehr positiv wirken kann, oder? Also zumindest bringt es die Leute zusammen irgendwie unter irgendeiner Art von schlimmstenfalls Flagge, aber
genau. Wir-Gefühl. Es gibt ein Wir-Gefühl. Mhm. Genau. Wir und die
anderen.
Und
man kann relativ sicherstellen, dass die Leute sich irgendwie an die wichtigsten Sachen halten.
Genau. aber aus den falschen Gründen, laut Bergson.
Ja, ja.
Weil, sagt er, man folgt in diesem Fall einer Moral oft nicht, weil man sie gut findet, sondern weil man dazugehören möchte oder dazu gehört schon. Ja, dazu gehören so Sachen wie Pünktlichkeit oder das macht man nicht, das gehört sich nicht, um die harmlosesten Fälle mal so darzulegen. Und die Frage ist, würden wir uns auch so verhalten, wenn niemand zuguckt?
Bestenfalls sind die Regeln natürlich so, dass man das tatsächlich würde, aber meistens ist es das nicht.
Genau.
Und die statische Moral ist damit wahrscheinlich auch ziemlich alt, würde ich mir vorstellen, nämlich sehr nah im Grunde an dem Instinkt einfach, ne, Selbsterhaltung, ich muss zur Gruppe gehören, ich halte mich lieber an das, sonst werde ich ausgestoßen und dann kann ich mich quasi schon verabschieden von der Welt.
Genau.
Als Mensch ist man ja so alleine nicht lange lebensfähig.
Richtig. Es geht also, genau, es ist uralt, es ist lange her. Mhm. Es geht um Rituale, es geht um Mythen, es geht um Gott als Ordnungshüter. Zum Beispiel. Oder irgendwer anders. Der eine, die eine. Ne? Religion beruhigt. Da ist er so ein bisschen bei Marx. Ganz Hauch, also gar nicht, aber ne, da sind sie, haben sie eine ähnliche Idee von Religion. Religion beruhigt, weil sie erklärt das Unerklärliche und hält Gruppen zusammen.
Also beruhigt auch im Sinne von einer Schutzfunktion. Ne? Man weiß, okay, wenn jemand stirbt, weiß ich, wie man damit umgeht. Wenn es mir schlecht geht, weiß ich, wie ich damit umgehe. Man hat immer irgendwie Regeln und Rituale. Das gibt Sicherheit, Ablauf, stabilisiert. Ja, okay. Verstehe.
Genau. Ja, genau. Bergson macht sich darüber aber nicht lustig, ne? Also das nicht erstmal. Das macht er sowieso nie. Da ist er genau wie Hirsch. Sondern er sagt natürlich, ohne diese Form wäre diese Art von Gesellschaft natürlich auch nicht stabil. So, das ist natürlich eine sehr stabile Geschichte. Die Frage, die man aber natürlich stellen muss, brauchen wir, wenn das so ist, brauchen wir in säkularen Gesellschaften so etwas wie eine Ersatzreligion? Oder einen Ersatzmensch oben drüber? Oder einen Ersatzmann, Frau, was auch immer? Wie starr? Oder muss es überhaupt so starr sein?
Ich schätze, seine Antwort war nein.
Ja, aber
zumindest nicht in jedem Aspekt.
Was, wir sind ja erstmal bei uns. Also bevor wir zu ihm kommen, brauchen wir das? Oder geht es auch ohne?
Ich glaube, manche Sachen davon brauchen wir auch. Ich weiß nicht, ich bin ja persönlich ein sehr, eigentlich sehr offener Mensch und ich mag lieber mich orientieren und selbst entscheiden. Von daher gerne gute Vorbilder, gerne schlaue Modelle und Ideen, aber dann halt dem Individuum quasi selbst überlassen, an was es sich hält und was nicht. Ne? Insofern wäre ich jetzt nicht der Fan der statischen Moral oder der dogmatischen Religion. Bin ich ja auch nicht. Ich akzeptiere aber extrem, wie sehr das stabilisiert. Also ich finde nicht, dass man das als Gesamtsystem wieder braucht, aber im Kleinen, ne? Also Rituale, die man kennt und quasi immer wieder machen kann. Super wichtig. Und zwar gemeinsam auch. Ne? Ich glaube, dass wir uns ganz viel davon schon suchen in einer so säkularen Gesellschaft, wie wir sie mittlerweile haben. Auch wenn die Gruppen vielleicht immer nischiger und kleiner werden oder vielleicht wieder so nischig und klein, wie sie früher mal waren, vor einiger Zeit. Aber dieses gemeinsam Wissen, was kommt, die gleiche Sprache sprechen, also sowohl wörtlich als auch metaphorisch, und ein Wir und die da leider auch. Aber das gibt es natürlich auch. Also ich sag mal, die Besten der Fußballfans zum Beispiel machen auch ein Wir und die, aber halt ohne Hass. Und dann ist es wieder okay. Dann kann man sich übereinander schimpfen, übereinander freuen. Aber trotzdem hat man irgendwie etwas geschaffen, was im Alltag für Stabilität sorgt, für Vorfreude sorgt, für Zusammenhalt sorgt. Ich glaube, solche Sachen brauchen wir auf jeden Fall. Muss nicht für meinen Geschmack nicht mit Gott sein, aber mit irgendwelchen größeren Zusammenhängen, denen wir uns zuordnen können.
Ja, aber in dem Fall hast du dir das ja ausgesucht. Du nennst jetzt natürlich viele Beispiele, die du dir alle ausgesucht hast. Mhm.
Genau, das würde für mich immer basieren auf der eigenen Agency, wie sagt man im Deutschen, auf der eigenen Initiative. Mhm. Ja. Also quasi ein Angebot an Moral, aber eine Wahl, die man selbst trifft.
Genau, und das ist ja eben, um nochmal diesen Satz zu zitieren. Man folgt in diesem Falle einer Moral nicht, weil man sie gut findet, sondern weil man dazugehört oder dazugehören möchte. Also aus, nicht aus Eigeninitiative, nicht aus eigenem Ansporn, sondern aus Druck.
Ja, und das ist schlimm. Das fühlt sich, also für mich zumindest, immer schlecht an. Das fühlt sich immer falsch an, wenn man seine eigenen Werte so oft betrügen muss, um dazuzugehören. Ich finde, das sammelt sich an. Dieses schlechte Gewissen einem selbst gegenüber, diese ständige Angst davor, erwischt zu werden oder so, fürchterlich. Ganz schlimm.
Genau. Da spricht man dann auch von Angstmanager fürs Leben. Diese Rituale, diese Mythen, diese Ordnungshüter, egal wie man sie jetzt nennt. Ob das Gott ist oder irgendein bekloppter Führer oder wer, ist völlig egal. Ja, das sind diese Angstmacher fürs Leben.
Oh, das ist ja fürs Leben, wo du das sagst. Natürlich, sowas ist ja, gerade wenn man damit aufwächst, wahnsinnig tief drin. Also da kannst du ja später so offen und progressiv sein, wie du willst. Diese inneren Stimmen, die dir sagen, das und das ist nicht richtig, weil sie das einfach dir als Kind gesagt haben, die wirst ja nicht mehr los. Richtig schlimm. Ja.
Und so funktionieren ja auch sämtliche Diktaturen, genau mit diesen Mitteln.
Ja.
Die fußen ja immer auf all diesem ganzen Kram.
Ja, ja. Du hast immer deine Pflicht. Loyalität ist viel höher gesetzt als Ethik oder irgendwie die besseren Ideen. Ja. Strukturell hast du immer ein Wir und ein Sie.
Ja. Genau.
Was ich nicht durchmischen kann, was ich auch nicht ändern kann.
Dem ich ausgeliefert bin.
Ja.
Ne? Ich gehöre einer Klasse an.
Ja.
Das ist so. Nicht wahr? Das ist
nicht zu hinterfragen.
Ja. Das ist nicht zu hinterfragen. Dagegen kann man auch nichts machen. Ne?
Ja.
Und so weiter und so fort. Und ich habe dem Staat gegenüber die und die Verpflichtung zu erfüllen und die Gesellschaft, der Gesellschaft gegenüber auch die und die Pflichten. Ja, da können wir doch ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Frauen haben gefälligst Kinder zu kriegen. Das ist einer der ganz, ja. Das mehr statische Moral und Religion geht nicht. Weil Frauen kriegen dann nämlich keine Kinder mehr, weil sie Kinder haben wollen, sondern weil sie Kinder haben müssen, in Anführungszeichen, weil die Gesellschaft das von ihnen erwartet. Das ist zum Beispiel einer der Folgen davon.
Völlig richtig. Ein riesen sozialer Zwang.
Ja.
Und Gewohnheit.
Richtig.
Man geht davon einfach aus, weil die Gesellschaft sich das komplett so vorstellt und es gar keine Option gibt in vielen Ecken der Gesellschaft.
Richtig. Das ist die statische Moral und Religion, von der Bergson spricht. So. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Pendant dazu. Und das ist natürlich die dynamische Moral und Religion. Und hier ist Moral als Bewegung definiert. Hier gibt es keine Regeln und keinen Zwang, sondern Vorbilder. Es gibt eine dynamische, universale Menschheitsgemeinschaft. Also Vorbilder, da würde jetzt Hannah Arendt wieder begeistert sein, weil so, was war genau ihr Ding? Das war genau,
ich voll dabei.
Ja, absolut. Also wirklich, das ist genau das, wenn Menschen etwas vorleben, wo man sagt, oh wow, ja, bitte.
So. Ja, dann sieht man auch, dass es funktioniert, dann sieht man, warum es funktioniert, das was zu erleben und nicht nur, weil, habe ich gesagt, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, sondern wirklich sehen, wow, das ist toll, der ist mutig, der ist, keine Ahnung, total freundlich und der ist... Selbst wenn du sowas hast wie reich werden, ne? Aber das Vorleben ist so viel mehr wert, als zu sagen, musst du jetzt, weil haben wir alle so.
Und diese ganze Geschichte, die gründet sich eben auf diese Vorbilder. Es ist also auf Liebe, auf Mitleid, auf Solidarität und zwar nicht nur gegenüber der eigenen Gruppe, sondern gegenüber allen Menschen. Da sind wir dann beim kategorischen Imperativ. Es wird jetzt also ganzheitlich. Es geht also nicht nur um die eigene kleine Gruppe, welche Gruppe es auch immer ist, sei es die Gruppe der, keine Ahnung, der Menschen in deiner näheren oder weiteren Umgebung oder eines Landes oder Bundeslandes, Landes und so weiter und so immer größer oder Europa oder sonst wie, sondern alle Menschen. Jetzt inkludierst du plötzlich, statt zu exkludieren. Und deswegen ist diese Moral dynamisch und schöpferisch, weil sie über die bloßen Regeln hinausgeht. Für Bergson, und da ist er sich mit Hannah Arendt und auch mit Karl Jaspers einig, wird das von sogenannten moralischen Genies sozusagen geprägt. Also solche Leute wie Sokrates zum Beispiel oder auch Buddha oder meinetwegen Jesus. Ja, das ist so eine universale Ethik, die so eine universale Ethik vertreten. Das hat auch Jaspers so gesehen. Und auch Hannah Arendt. Man könnte auch noch Kant da reinschreiben oder wen auch immer.
Stimmt, wenn man sich überlegt, wie Jesus durch die Gegend gezogen ist und Anhänger gesammelt hat, ist ja irgendwie wirklich der Prototyp von ich mache euch ein Angebot und das ist toll und ich lebe euch das vor und wenn ihr das seht, wollt ihr wahrscheinlich mitmachen.
So.
Ne? Sogar gegen den sozialen Druck. Also ne, das ist ja sogar nochmal extra antistatisch.
So, genau. Und das ist der Idealzustand. Keine Regeln, kein Zwang, sondern Vorbilder, Liebe, Mitleid, Solidarität, alle Menschen, allen Menschen gegenüber. Dynamisch, schöpferisch und eben aufgrund dieser moralischen Genies, die du weit ausweiten könntest, auf, wie gesagt, auf Immanuel Kant, auf, was weiß ich, in meinem Fall Hannah Arendt und Camus ganz doll, ne, also so, dem man halt nacheifert. Henri Bergson selber war sicher auch so einer.
Ja.
Ja. Aber, das wusste er auch, genau wie Hannah Arendt mit ihrer Idee vom Politischen, sie wusste immer, ja, ich weiß, das ist ein Idealzustand, der nie erreicht werden kann. Aber immerhin angestrebt werden sollte. Wichtig ist jetzt, man wird nicht moralisch, weil man muss, sondern weil man will. Also Menschen, die andere mitreißen. Und zwar nicht durch Predigten oder durch Predigten, sondern durch Haltung.
Und durch Erfahrung ja auch ganz viel. Ne? Also man erfährt ja dann wirklich, was gut ist an den Ideen, die man da aufsaugt oder sieht. Mhm. Tolle Sache. Und ein ganz wichtigen Gegensatz finde ich an der Stelle, dass man eben nicht wie im Fall der statischen Moral oder Religion die bestehenden Strukturen immer nur weiter zementiert, sondern im Gegenteil ganz viel Neues entstehen kann und ganz viel auch Reaktion auf Umgebungsfaktoren passieren kann. Also wenn die nächste Eiszeit kommt, wäre ich dann lieber in der dynamischen Moral oder Religion, weil man dann sich auf neue Sachen einstellen kann. Ein blödes Beispiel. Aber wenn man sich einfach weiterentwickeln kann als Menschheit. Ganz wichtig. War schon immer wichtig für uns.
Absolut. Und auch als Staat, als Demokratie, als was auch immer.
Ja.
Du kannst dich in der Diktatur nicht weiterentwickeln. Wie soll denn das gehen? Als Mensch.
Ja. Und selbst wenn du müsstest und selbst wenn alle in sich wissen, sie müssten jetzt, darf es keiner, weil haben wir ja schon immer so gemacht.
Richtig.
Und es gibt Strafen dafür auszubrechen.
Ja. So.
Schwierig.
Genau. Und du kannst halt auch nicht adäquat reagieren auf irgendetwas. Mhm. Es gibt Situationen, in denen Diktaturen sogar schneller reagieren können als Demokratien. Haben wir bei der Pandemie gesehen.
Ja.
Aber dauerhaft werden die immer untergehen. Weil die Leute selber nichts einbringen. Weil das fehlt. Es fehlt doch das Dynamische, das Schöpferische, das Neue, die Ideengeber. Wo soll das denn herkommen, wenn alle nur das machen und nach Schema F handeln und das machen, was gesellschaftlich gerade adäquat ist? Wo soll das denn herkommen, wenn du dich nur so oder so oder so verhandeln darfst? Da kannst du ja gar keine Eigeninitiative ergreifen, da kannst du gar keine Fantasie entwickeln. Hm. Nicht wahr? Das ist ja furchtbar. Und deswegen werden die Diktaturen dauerhaft gegenüber den Demokratien immer auf Langstrecke unterlegen sein. Sie mögen in der Kurzstrecke schneller sein. Das ist wie so ein Motorrad, was dem Auto am Anfang wegfährt. Aber das Auto holt auf. Und irgendwann ist es doch schneller.
Ja, spätestens nach dem zweiten Hagelsturm bist du mit dem Auto besser.
So, zum Beispiel. Ja. Das ist Demokratie ist manchmal träge, das mag ja alles sein, aber sie ist lebendig. Und sie ist schöpferisch, sie ist dynamisch, sie ist voller Ideen, nicht wahr? Voller Fantasien. Und das kann in der Diktatur gar nicht funktionieren. Mhm. Wie denn? Von wem denn? Es wird ja alles unterdrückt. Gucken wir uns mal die Sowjetunion an, was war denn da los? Um jetzt nicht immer die ewigen, die blöden Nazis da zu nehmen. Wenn die Komponisten damals nicht das gemacht haben, was Stalin wollte, dann war das formalistisch. Und was formalistisch war und nicht, das hat er bestimmt, logischerweise. Mhm. So. Ja. Wie willst du da frei komponieren? Kannst du nicht. Das ist de facto nicht möglich. Du musst ja immer hoffen, die Hoffnung haben, so zu komponieren, dass du diesem Typ gefällst. Oder dass das, was du gemacht hast, diesem Typ gefällt. Was vermeintlich dann für die Gemeinschaft gut ist. So. Also das ist ja wirklich dann furchtbar. Nicht wahr? Und so ist es ja mit allem. So ist es ja auch in der Wissenschaft. So ist es mit allen Sachen. Du musst ja erstmal Ideen haben können. Du musst ja erstmal in die Lage versetzt werden, Fantasie zu entwickeln für irgendetwas.
Ja, man muss neue Ideen vorschlagen und durchdenken können.
Genau.
Das ist sehr schnell sehr gefährlich.
Absolut, ja. Nehmen wir doch bloß mal diese Idee von Bergson selber mit der Zeit und der Dauer. Eine geniale Idee. Aber da musst du ja erstmal drauf kommen. Und dazu brauchst du Freiheit. Wenn du damit den ganzen Tag damit beschäftigt bist, so zu handeln, wie man es von dir erwartet, dann tja, weil du Angst hast. Weil wenn du es nicht tust, dann wird es bestraft. Ja, das ist kein Umfeld für Ideen. Das geht nicht. Dann hat sich Bergson überlegt, wie kann man nun trotzdem die Menschen irgendwie den Menschen was an die Hand geben. Das kann ja alles Mögliche sein. Du hast ja gerade schon vom Fußball gesprochen und von allen Möglichen. Nicht wahr? Und da sprach er von der dynamischen Religion. Und jetzt muss man wieder vorsichtig sein. Er hat gesprochen von Mystik ohne Kirche. Und ganz wichtig, Bergson redet nicht von Esoterik. Mystiker sind keine Esoteriker, sondern eben diese Vorbilder. So kann man das am besten übersetzen. Also es geht ihm tatsächlich um diese radikale Nächstenliebe, um Offenheit, um Kreativität. Die dynamische Religion, von der er spricht, ist kein System, sondern eine Erfahrung. Bergson hat über Jesus mal gesagt, nicht seine Lehre war revolutionär, sondern seine Art zu lieben und zu leben. So, darum geht es ihm. Es geht ihm nicht darum, dass er irgendwelche Wunder vollbracht hat oder was weiß ich. Und das ist ja die große Spannungsfrage. Brauchen wir sowas wie so eine statische Religion überhaupt? Oder kann das auch ohne solche Institutionen überleben, das Ganze? Das ist ja eben die Frage. Also ich jetzt mal unabhängig, dass von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich ist, aber das große Ganze so. Und da sind wir wieder bei der Frage Demokratie, ja oder nein? Im Grunde genommen.
Gut, wenn du mich fragst, ist das eine recht leichte Frage. Überall da, wo wir unsere Gesellschaften schließen, wo wir statische Moral und Religion ansetzen, ne, da kann sich ja nur Krieg, Konflikt ergeben, weil man sich immer abgrenzen muss. Weil Moral immer nur für die In-Group irgendwie gilt und nach außen alle schlecht sind, weil man das eigene irgendwie verheiligt und auch zumindest mit der Zeit eine ganze Menge Gewalt legitimisiert. Also einfach automatisch quasi das System immanent entsteht, kann da nur Gewalt entstehen. Insofern, ja, ob Demokratie oder irgendetwas anderes, was auch diese dynamische Form, universalistische Form von Moral fährt, auf jeden Fall. Was anderes geht langfristig ja gar nicht. Hast du ja auch schon erklärt, ne? Also langfristig muss das immer wieder rauskommen. Außer wir sterben zwischendurch aus, weil wir uns gegenseitig wegbomben. Aber ja, anders kommen wir nicht vorwärts.
Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Popper sich daran orientiert hat, ne?
Genau, die offene Gesellschaft und ihre Feinheit, ganz klare Anleihen.
Ja, das muss man ja vielleicht sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass die offene Gesellschaft und ihre Feinde, also diese offene Gesellschaft, die hat er sich halt von Bergson geklaut, ne? Also muss man ganz klar sagen, haben wir am Anfang ganz vergessen, das zu erwähnen. Finde ich übrigens auch ganz interessant, dass Popper selber das nie mit einem Wort erwähnt hat.
Das finde ich schade. Man weiß natürlich nie, oft entwickeln sich solche Ideen ja auch gerade in so sehr stark prägenden Zeiten manchmal parallel zueinander. Oder weiß man, dass er das...
Also, ich will mal so sagen, Bergson hat einen Nobelpreis bekommen.
Okay, das kriegt man vielleicht mit als schreibender Mensch, ja.
Also.
Na gut. Ja. Ich meine, er hat es anders begründet, ne?
Ja. Genau, und Dingenskirchen, ja, gar nicht mal so anders, ne? Ihm ging es ja hauptsächlich bei der offenen Gesellschaft auch ja, eigentlich genau darum. Ja, auch.
Für mich war Popper immer eher so, also Historie angucken und dann so rational kritisch argumentieren. Und Bergson mit seiner Moral, Religiosität, Mystik. Aber gut, am Ende sind sie beide gegen Abgrenzung, Krieg, Geschlossenheit.
Eben. Genau. Ja. Das ist ja das Entscheidende. Er hat das ja 1945 geschrieben. Und wann hat, also der Popper jetzt, ne? Mhm. So, und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses hier älter ist.
Ja, muss eigentlich von wann? 32 erschienen.
Ja, siehste?
Ja.
Damit ist das Thema auch schon durch. Also, ja, finde ich auch ein bisschen schade. Interessanterweise ist übrigens Bergson auch von Hannah Arendt sehr oft erwähnt worden. Also auch sehr, 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 sehr oft.
Mhm.
Ja.
Sehr schön. Ja, da passen seine Mystiker ja eigentlich ganz gut.
Ja, genau.
Ganz gut ins Bild, hast du es ja schon gerade schon erwähnt. Ja.
Genau, da passt es wirklich ganz gut, ja.
Ja, auch bei ihr, ne? Die ja. Öffentlichkeit ja. gegen die totale Herrschaft. Also,
das ist hier ja ganz ja. wichtig, dass wir nicht uniformiert durch die Gegend laufen und ne? dass die Öffentlichkeit Druck ausübt. Das war ja immer ihre große Sorge, die Massengesellschaft. Mhm. Das ist ja genau ja. das, wovor Bergson auch warnt.
Mhm. Da sind sich beide sehr einig. Ne? Beide sind für Vielfalt, Lebendigkeit, ja. Offenheit, ne? Ideen ihren Lauf lassen,
genau.
Menschen frei handeln lassen und gegen, ich würde schon fast sagen, gegen Systeme, aber halt gegen rigide Systeme, die sich nicht weiterentwickeln, die mit sozialen Regeln festgeschrieben werden. Ja.
Genau. Also wir können nochmal quasi zusammenfassen, es gibt die geschlossene Gesellschaft. Also wir gegen die. Wir gegen die anderen. Moral ist gleich Loyalität. Religion ist gleich Identität. Bergson hat mal gesagt, geschlossene Gesellschaften schützen sich. Offene Gesellschaften öffnen sich. Das finde ich sehr schön. Die offene Gesellschaft hingegen, da ist die Moral nicht Loyalität, da ist die Moral Menschheit. Liebe über Grenzen hinweg, keine Feindbilder. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern oder eben gleich. Klingt erstmal gut, finde ich. Ist das realistisch?
Wenn du mich fragst, ja.
Also ist halt, die Diskussion ist alt, ne? Ist ja aber ist der kategorische Imperativ, geht das? Ist ja. das möglich? Denn am Ende ist es das ja wieder.
Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es geht. Was das ganz toll voraussetzt, ist, dass man das erfährt.
Mhm.
Ich bin ganz auf der Meinung, dass die Leute, die hart auf ihren statischen Systemen pochen, in genau solchen aufgewachsen sind und einfach keine Vorstellung davon haben, wie sich das anfühlt und wie befreiend das ist. Denn es ist ja nicht nur einfach. In einer Gesellschaft, in der du frei bist zu handeln, musst du halt auch handeln, ne? Es ist nicht so gemütlich. Ich glaube, gerade für die, also einmal die, die darin aufgewachsen sind, aber auch die, die vielleicht genau diesen Vorstellungen entsprechen. Also bist du ein hübscher, deutscher, blonder Junge unter den Nazis, geht es dir halt erstmal gut. Erstmal, irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, die Leute, die generell so in die In-Groups gut passen, die haben länger Zeit, sich da drin stabil und sicher zu fühlen. Ist ja kein, das ist, glaube ich, kein Wunder, das sehen wir heute ja auch immer wieder, dass die Leute, die eh schon eher am Rande der Gesellschaft sind oder irgendwie in irgendeiner Form statistisch ein bisschen ausreißen auf der einen oder anderen Skala, viel offener sind für progressive Weltbilder und offene Gesellschaften. weil sie ohnehin über diese Sachen nachdenken mussten und oder weil sie eben in Gemeinschaften groß geworden sind, die das zulassen, die Individualität zulassen und nicht kleinschneiden in das Bild, in, was die Gruppe irgendwie gerne hätte. Aber schwierig, wie vermittelt man das?
Tja.
Wie macht man zum Beispiel Schule so, dass Kinder tatsächlich sich individuell entwickeln können, sich trotzdem ja an gewisse Regeln halten? Ist ja nicht so, als bräuchten wir keine Regeln. Besser ist aber halt, die tief zu verstehen und die Konsequenzen zu verstehen und sich dann freiwillig dran zu halten, statt aus Angst.
Genau. Ja, das sowieso nie. Niemals darf man sich an Regeln aus Angst halten. Mhm. Das ist ganz, ganz schlecht. Also Angst ist immer ein ganz, 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 ganz schlechter Ratgeber.
Ja.
Das ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Das ist ein ganz dunkler Pfad.
Ja.
Das ist ja eben genau das Ding. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, vielleicht ist auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Warum führen Menschen nämlich trotz Moral und Religion immer wieder Krieg? Und was könnte wirklich zum Frieden führen oder zumindest mal zu etwas friedlicherem führen? Wir haben ja gelernt, das ist ein Idealzustand, der nicht erreichbar ist, wo man immer wieder hinstreben sollte. Und für Bergson ist es ganz klar, Krieg ist ein Produkt geschlossener Gesellschaften, weil sie sich über Abgrenzung definieren. Sie brauchen ja dieses andere, ne, gegen die sie sich behaupten müssen. Und so entsteht eben die Moral des Krieges, Pflicht, Opfer, Loyalität, diese ganze Geschichte halt.
Oh, schlimm, ja. Immer dieses Verheiligen auch des Opfers, des sich Opferns für die Gemeinschaft. Macht dann total Sinn innerhalb dieser Logik, aber schlimm.
Furchtbar, nicht? Und das wird dann untermauert mit irgendwelchen Mythen, Göttern am besten noch, irgendwelche Auserwähltheitsideen. Sie bindet dann die Menschen emotional an diese Gruppe gegen die anderen. Und so kann man halt mit Hilfe der geschlossenen Gesellschaft und dieser staatlichen Religion den Krieg wunderbar legitimieren. Und genau so wurde das bis jetzt auch immer gemacht.
Ja. Ja, Gruppe zumachen, sagen, die anderen sind doof, immer wieder forcieren, warum die anderen doof sind, immer wieder wiederholen und zeigen und irgendwann kommt man nicht mehr raus. Toll. Aber dafür haben wir ja die dynamische Moral und Religion, um das Ganze wieder aufzulösen.
Genau, die das nämlich durchbrechen kann, diesen Zyklus, wie Bergson das nennt. Und zwar nicht durch Appelle oder Gesetze, sondern eben durch unser Bewusstsein, durch das Erkennen, das Verstehen, würde Hannah Arendt sagen. Mithilfe dieser Mystiker zum Beispiel, wie Aristoteles oder Epiktet oder Franz von Assisi oder Buddha oder Jesus oder Spinoza, Kant, Camus, Arendt, wer auch immer. Es gibt ganz viele PolitikerInnen auch bei vielen Menschen, denen sie so nacheifern. Nicht wahr?
Auf jeden Fall. In diesem Jahr der große Philosoph Esky.
Ja, zum Beispiel.
Predigt Liebe. Ja.
So, nämlich, genau.
Ist so. Ja?
Also Mystiker, a.k.a. Vorbilder, nennen wir sie mal, als Motor der offenen Gesellschaft. Also Bergson hat sich mit dem Wort Mystiker statt Vorbilder wieder kein Fall. Ja, es ist sowieso, er wird so immer ganz oft falsch übersetzt. Leider und somit auch falsch verstanden. Aber so, er meint halt diese Vorbilder, diese Haltung als Motor der offenen Gesellschaft. Und das ist keine Flucht, sondern eben ein Durchbruch zur Universalität. Diese Mystiker, a.k.a. Vorbilder, schaffen quasi Moral jenseits von Nation, Gesetz und Tradition. Ihre Wirkung ist selten, aber tiefgreifend, weil die gibt es natürlich auch nicht an jeder Ecke.
So ist das. Na? Und das Wichtigste, sie bricht dieses Wir und Ihr auf, dieses
Richtig.
Freund und Feind.
Das ist genau das. Das ist halt wichtig. Ja. Es gibt ein kleines Problem, was der statischen Gesellschaft gerade auch schon ziemlich in die Hände spielt. Und das ist der technische Fortschritt. Weil der hat nämlich den Menschen die Macht gegeben, im Grunde sich selbst zu vernichten durch Atomen und sonst was nicht allem. Und mittlerweile sind wir noch auf ganz anderen Ebenen in der Lage, andere Menschen zu vernichten sozusagen. Das ist eine Geschichte, die man natürlich jetzt auch nicht mehr einfangen kann, so einfach oder eigentlich wahrscheinlich gar nicht. Aber diese Art von Fortschritt ist natürlich schwierig, weil für ihn war es halt so, nur eine moralische und geistige Evolution, also vergleichbar mit der Evolution des Lebens selbst, kann diesem statischen entgegentreten. So, und Technik ist ja nun mal leider sehr statisch. Und das ist ja wieder nichts für Bergson, weil die Menschheit ist nicht in Sicherheit, solange sie sich dazu entschließt, moralisch auf gleicher Höhe wie technisch zu wachsen. Und das ist schwierig. Das heißt also, wenn die Technik sozusagen schneller wächst als die Moral, dann wird es schwierig. Das merken wir gerade.
Da müssten wir eigentlich erst recht auf das Gaspedal treten, was die Offenheit angeht.
Ja, wir müssten auf jeden Fall aufs Gaspedal treten, was das angeht. Wir müssten aber auch mal gucken, dass wir vielleicht erstmal darüber diskutieren, ist das überhaupt gut, was wir hier alles machen, bevor wir mal wieder alles machen.
Ja.
Ne? Das wird ja nicht gemacht. Das wird einfach nicht gemacht. Die Frage, die man auch bei Hannah Arendt stellen muss, die ich jetzt aber auch hier stelle, wie elitär ist das? Das ist die Frage. Was Hannah Arendt oft gemacht hat, oder was sie gemacht hat, war oft sehr elitär. Und diese Geschichte mit den Vorbildern und dies und das und Ananas und ne, so, ist das nicht auch elitär? Ist die Frage.
Aus dem Bach heraus wird mir das sehr schwer zu glauben, wenn ich sehe, wer eher die statische Moral hier predigt, also jetzt aktuell in 2025, und wer nicht. Ein Aspekt, den ich mir vorstellen kann, der elitär wirken kann, ist die Tatsache, dass man, je mehr Ressourcen man zur Verfügung hat, umso weniger ist man auf die Gemeinschaft angewiesen. Umso leichter ist es, individuell sein Leben zu führen und Entscheidungen zu treffen. Je enger alle möglichen Arten von Ressourcen geschnürt sind, umso mehr ist man aufeinander angewiesen. Aber auch da würde ich sagen, trägt die Offenheit dazu bei, dass wir liebevoll miteinander umgehen und uns umeinander sorgen, statt zum Beispiel auf Kasten oder auf irgendwelchen sozialen Klassen zu beruhen und die Leute zu entmenschlichen, die zu der falschen Klasse gehören. Also am Ende würde ich immer bei rauskommen, nein, das ist eigentlich nicht elitär.
Die andere Frage ist natürlich, kann das auch gefährlich werden, so inspirierende Figuren?
Natürlich, ne? Klar, die können ja Quatsch erzählen, also haben wir ja jetzt auch ein paar Mal erlebt in der Geschichte, würde ich sagen.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Aber das ist kein Grund, es insgesamt abzulehnen. Das ist ein Grund dafür, Leuten beizubringen, noch härter zu hinterfragen. Also eigentlich, wenn ich jetzt denke, welche Vorbilder sorgen für richtig schlimme ethische, moralische Dinge, die Leute sich aber freiwillig auswählen. Dann bin ich irgendwo bei Sektenführern oder ich weiß es nicht, das fällt mir so als erstes ein. Mhm. Aber auch die funktionieren ja ganz schnell durch statische Moral. Also, dass man da nicht mehr rauskommt, dass man In- und Out-Group macht, dass man Dinge tut, die man eigentlich gar nicht möchte, aus sozialem Druck, das ist ja dann plötzlich wieder sehr statisch. Natürlich. Also da hat man sich vielleicht ganz am Anfang die Zugehörigkeit selbst ausgesucht, aber danach sucht man sich ja gar nichts mehr aus.
Richtig.
Insofern würde ich sagen, wenn wir lernen zu erkennen, welche Vorbilder also wirklich auch durchgängig oder durch und durch diese dynamische Moral mit sich vor sich ertragen, dass, wenn wir das erkennen können und dabei bleiben und dafür sorgen, dass sobald das nicht mehr so ist, wir abhauen zum nächsten, zum anderen, zum besseren Vorbild, dann kann das gut laufen.
Ja, und die Frage ist halt, sind das da überhaupt Vorbilder? Ne? Also wenn die gefährlich werden, dann sind es ja keine Vorbilder mehr.
Richtig, dann sind es irgendwann nur noch Machthaber.
Ja, genau, sondern nur noch Machthaber. Und ich glaube, niemand würde behaupten ernsthaft, dass Adolf Hitler in irgendeiner Form oder Stalin oder sonst wie in irgendeiner Form ein gutes Vorbild wäre. Ne? Also ich würde ihn überhaupt nicht als Vorbild bezeichnen, sondern eben als Diktator, Tyrannen und weiß ich nicht was allem. Da würden mir alle möglichen Namen dafür einfallen, aber Vorbild mit Sicherheit nicht. Ne? Ja. Also echte Dynamik zwingt niemanden, sie zieht an, und dieses zwingt niemanden, das ist das Entscheidende. Wenn nämlich diese Machthaber anfangen zu zwingen, spätestens dann sind es ja keine Vorbilder mehr.
Richtig. Sobald du durch deine Gruppenzugehörigkeit gezwungen bist, dich auf eine bestimmte Art zu verhalten, auch wenn du es falsch findest, renn. Renn, richtig. So schnell du kannst.
Ja, genau. Ne? Das ist ja das, was auch Schopenhauer immer gesagt hat. Desto älter ich werde, desto mehr rückt er wieder so ein bisschen in den Fokus. Wenn Moral kategorisch wird, Das ist im Grunde genau das Gleiche, was er sagt. Dann kauft euch Schuhe, in denen ihr schnell laufen könnt. Das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt. Aber das schiebe ich ihm jetzt gerade in die Schuhe, in dieselbigen. Also, aber er hat es tatsächlich so ähnlich formuliert. Er hat wirklich gesagt, wenn Moral kategorisch wird, böse. Nicht gut. Gar nicht gut. Dann ist sie statisch.
Ja.
Nicht wahr?
Erinnert mich auch gleich an die USA im Moment. Wie viele Republikaner haben oder machen teilweise jetzt noch den ganzen Kram mit, der komplett gegen ihre eigenen Werte geht?
Ja, gut.
Einfach nur, weil es diese Partei mit dem Namen ist, die sie, zu der sie irgendwie zugehören. Das müsste, also mittlerweile geht es ja mehr Leuten auf, dass es nicht mehr geht. Aber wie lange kann man das durchhalten, diese kognitive Dissonanz zwischen den Werten, die man dachte, die man vertritt, und dem Namen der Gruppe, zu der man zugehört? Also, ja, das ist ein sehr aktuelles Beispiel für genau dieses Problem.
Mhm. Genau so. Man könnte also sagen, Bergson erinnert uns daran, dass Moral nicht von Empörung lebt, sondern sie lebt von Menschen, die etwas vorleben. Wo Moral nur noch Pflicht ist, da wird sie kalt. Wo sie bewegt, wird sie menschlich. Das ist eigentlich auch sehr schön. Die Kerngedanken des Ganzen sind also, Moral ist nicht einheitlich, sondern eben zweigeteilt. Es gibt diese konservative Kraft, die für Ordnung und so weiter und so fort, und diese progressive Kraft, die Neues schafft. Es gibt die statische Moral, die wie so ein Uhrwerk funktioniert und durch Wiederholungen und ne, Rituale und Zeug. Und die dynamische Moral, die wie so eine lebendige Quelle ist, die ständig sprudelt und schöpferisch ist. Moral beginnt also nicht bei Prinzipien, sondern bei einem sozialbiologischen Bedürfnis nach Gemeinschaft. Erst später wird sie durch große Persönlichkeiten in ein neues Licht gesetzt. Die statische Moral steht zum Beispiel für die Moral eines Staates, einer Armee, einer dogmatischen Religion. Die dynamische Moral erinnert an Menschen wie die schon erwähnten Sokrates, Buddha, Franz von Assisi, wie auch immer, oder später bei Bergson auch Jesus oder er selber, nicht wahr? Die statische Religion ist so eine Art psychologischer Schutzmechanismus. Die beantwortet quasi alle existenziellen Fragen, die man so hat, diese Ängste, die man so hat, mit simplen Erzählungen. Geister, Götter, Schöpfung. Fertig. Die dynamische Religion ist dagegen ein Ereignis, was auch spirituell sein kann. Sie entspringt einer unmittelbaren Verbindung zum Leben, einem Durchbruch an Liebe und Erkenntnis. Ich will verstehen, ich muss verstehen. Zum Beispiel. Erhellung, würde Jaspers sagen. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Oder ob du das schon mal gehabt hast. In dem Moment, wo du so etwas plötzlich durchdringst und denkst so, ah, geil. Sowas zum Beispiel.
Ja, bestes Gefühl.
Ja, wunderbar. Die Religion ist also gar nicht irrational für Bergson, aber sie ist auch nicht vernünftig, weil sie ja vom Menschen geklöppelt wurde. Sie ist eine Funktion des Lebens selbst und eine Ausdrucksform des Elan Vital, wenn sie dynamisch ist. Also seine Religion, die er damit meint. Er meint damit keine staatliche, kirchliche oder sonst wie Religion. Es ist bei Bergson wie mit allen PhilosophInnen, er nutzt halt Begriffe, wie er sie nutzt. Das ist nicht also im allgemeingültigen Sinne immer so zu verstehen. Religion, nochmal, ist also nicht irrational, aber auch nicht nur vernünftig, sondern eine Funktion des Lebens selbst, eine Ausdrucksform des Elan Vital, so sie denn dynamisch ist. Die geschlossene Gesellschaft ist natürlich entstanden einfach aus Ritualen und all diesen ganzen Geschichten und hat sicherlich auch irgendwann mal das Überleben des Kollektivs gesichert. Und sie funktioniert wie ein Mechanismus durch Wiederholung, Druck und Abgrenzung. Die offene Gesellschaft ist kein Naturzustand, sondern ein Ideal, das durch einzelne Menschen inspiriert wird. Menschen, die aus Liebe, Mitleid, Intuition heraus handeln, nicht aus Pflicht oder Nutzen. Die offene Gesellschaft ist daher niemals fertig. Sie ist eine Bewegung, eine Richtung, ein Fortschreiten des Menschlichen. Dieses Elan Vital heißt auch übrigens nicht, es hat auch nichts mit Elan zu tun übrigens, sondern das ist eher so ein, ja, so eine Bewegung in eine Richtung, so ein es ist schwer zu erklären, es ist wirklich schwer zu erklären, es wird immer wieder falsch übersetzt, es hat nichts mit Elan zu tun auf jeden Fall, in dem Sinne. Sondern eher so eine Tendenz, so könnte man es, ja genau, Tendenz ist ein ganz gutes Wort dafür. Das bedeutet Elan Vital eigentlich. Statt Richtung, also Tendenz, ist vielleicht besser. Das Tolle an Bergson, und was, das ist das, was ich an ihm immer wieder und wieder und wieder neu entdecke, weswegen ich ihn auch so feiere. Er ist ja relativ spät in mein philosophisches Leben getreten, ich kenne ihn noch gar nicht so lange. Ich glaube so seit 2 Jahren vielleicht, irgendwie so. Der schließt nie, der öffnet immer. Der ist immer für das Öffnen, nie für das Schließen. Das beeindruckt mich, das finde ich super. Er würde zum Beispiel Menschen wie Kant entgegenhalten, dass sie die moralischen Entscheidungen nicht aufgrund von Erkenntnis aus sich selbst heraus getroffen haben, sondern aufgrund von Gesetzen und sie deswegen auch nicht weitergegeben werden können. Weil Gesetze sind für Bergson nicht diese Vorbilder. In dem Sinne. Kant hat sehr gerne kategorisiert. Ne? Das, was Schopenhauer schon gesagt hat. Wo er schon gesagt hat, das kann böse werden. So, weil Kant natürlich, so toll wie er war, aber natürlich darf man ihn dafür auch kritisieren, dass er natürlich auch statische, sagen wir mal, Tendenzen hatte in seiner ganzen Moral und so, ne? Für ihn war immer alles ganz klar. Da würde Bergson sagen, weiß ich nicht. Weil du machst aus Moral Gesetze. Das ist schlecht. Gesetze werden nicht vorgeliebt, Gesetze werden vorgeschrieben. Das gefällt Bergson schon mal an sich nicht. Also jedenfalls nicht, wenn es um Moral geht. Vorgelebte Moral kann weitergegeben werden und so zu einem eigenen, so zu eigenen Entscheidungen führen. Und das ist ihm halt wichtig, diese eigenen Entscheidungen, die auch Jaspers so wichtig waren, die so, auch Kierkegaard, da kommt das ja wieder alles her, auch so wichtig waren. Das heißt, bei Kant werden die Entscheidungen aufgrund der Moral getroffen. Die ist, da steht da oben drüber, da haben wir wieder sowas oben drüber. So eine Art Ersatzreligion. Moral war, also ne, diese für Kant war ja die Vernunft, das Alleingültige. So. Und das ist natürlich auch sehr kategorisch. Er würde also Kant vorwerfen, dass man bei ihm die Entscheidung nicht aus dem Menschen, dass bei ihm die Entscheidung nicht aus dem Menschen kommen, sondern eben via Regel zum Menschen kommen. Und das ist nicht moralisch für Bergson. So versteht er das nicht. Und wir halten fest, dass Bergson selber sagt, dass es sich um eine Idee handelt, die nie erreichbar ist, aber die eben erstrebenswert ist. Ähnlich wie die politische Idee von Hannah Arendt. Und deswegen sollten wir auch nie aufhören, in diese Richtung zu streben, ohne sie jemals erreichen zu können. Und in diese Richtung streben, diese Tendenz, das ist Elan Vital. Das zu leben, dieses Offene, dieses Nicht-Geschlossene, das ist das, was er meint. Das ist das, was seine Philosophie auszeichnet. Und das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, also mir persönlich gefällt das wahnsinnig gut, dass der halt alles so öffnet. Das hat man ja auch schon an seiner Idee, wie er Freiheit erklärt, indem er sagt, naja, aber guck mal, wir haben eine Dauer, wir interessieren uns einen Fick für die Zeit. Oder beziehungsweise unsere Empfindung interessiert das nicht. Wir werden ständig von unseren Empfindungen gefickt, von morgens bis abends. Nicht wahr? Wir empfinden die Welt ganz anders, als sie wirklich ist. Das unterscheidet ihn von Kant eben auch. Der ja sagt, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern ihre Erscheinung. Da würde dann Bergson sagen, mag alles sein, interessiert mich aber alles gar nicht, weil wir die Welt nicht sehen, wie sie ist, sondern wie wir sie empfinden. Was ja einer der Gründe ist, warum die AfD gerade so viel Erfolg hat. Nicht wahr? So, und weil wir in unseren Träumen zum Beispiel sämtliche Naturgesetze und sämtliche alles, was die Wissenschaft jemals festgestellt hat, ja, ob es nun Schwerkraft ist oder sonst irgendwas, komplett ignorieren, und entweder alles auf dem Kopf steht oder wir durch die Gegend fliegen oder sonst irgendwas, das ist auch eine Form von Freiheit. So definiert er das. Indem wir uns über die Naturgesetze hinwegsetzen können, und zwar sowohl bewusst als auch unbewusst, nicht? Also mit dem Warten, wir haben das ja alle schon gehabt, wir haben ihn ja schon mal gehabt mit Zeit und Dauer. Wenn du auf den Zug wartest, dauert es halt ewig. Wenn du Zeit mit deinen Liebsten verbringst, dann ist die Zeit weg wie nix. So, das ist die Dauer. Die Zeit ist ja nicht anders, die ist ja genau gleich. Hat sich ja nichts geändert. Und das ist für ihn Freiheit, dass wir uns darüber einfach hinwegsetzen. Und weil die Naturgesetze dann sowohl in unseren Träumen als auch in unserem Zeitempfinden zum Beispiel nicht gilt, weil wir sie einfach schlicht ignorieren, sind wir auch nicht determiniert. Also das war ihm halt ganz wichtig, dieses Offene.
Sehr spannende Erklärung. Interessante Idee. Ja, ja. Kluger Mann.
Sehr kluger Mann. Also ich genieße das. Der schreibt übrigens in einem unfassbar großartigen Stil. Wirklich. Man kann, also die deutschen Übersetzungen sind hervorragend und was das Vergnügen des Lesens angeht, ist das eigentlich nur mit Schopenhauer zu vergleichen. Muss man wirklich sagen. So eine unfassbar schöne Sprache. Der hat nicht umsonst den Literaturnobelpreis bekommen. Also völlig zu Recht. Das muss man schon ehrlich sagen. Aber es ist wieder typisch, dass ein Franzose den bekommen hat, ne? Ein Philosoph, der das bekommen hat. Das ist ja nicht der Erste. Ja, doch, aber obwohl, nee, ich glaube. Na, egal. Auf jeden Fall Camus hat ihn ja auch bekommen.
Ja, aber eine gute Tradition der Franzosen,
ja.
Auch die sehr verkopften Dinge schön zu machen.
Richtig. Er ist ja das, was man Lebensphilosophie, Lebensphilosoph nennt. Ne? Das heißt also, er will ja wirklich nicht irgendwie irgendwas Theoretisches den Menschen an die Hand im Sinne von so einem System oder so. Er hat nie ein System gehabt, das hat er immer abgelehnt. Also diesen ganzen Kokolores, auch wieder einer der Gründe, warum er Kant eher skeptisch gegenüberstand wahrscheinlich. Also nicht in allem, ne? Er hat ihn natürlich auch geschätzt, wie alle, wie wir alle ihn schätzen. Und natürlich ist Kant ein unglaublich wichtiger Philosoph, auch für mich. Aber man darf ihn auch mal an einigen Stellen kritisieren, das ist auch erlaubt. Und muss auch sein, also definitiv. Das gehört ja auch dazu. So, und ich mag eigentlich die Philosophen, die kein System haben. Weil Systeme eigentlich immer wieder ausschließen. Sie müssen ausschließen, sonst gäbe es das System ja nicht.
Und man macht vielleicht hier und da auch mal was passend, was nicht unbedingt
richtig
tatsächlich so ist, damit es ein System ergibt, ja.
Genau. Indem man zum Beispiel die Vernunft an Gottes Stelle setzt. Ne? So. Zum Beispiel. Ne? Oder Moral eben in dem Fall natürlich auch kategorisch wird und so weiter und so fort. Das gilt für alle komischen Systeme, die man so eben sich zurechtbaut. Da ist immer irgendein Haken. So. Und deswegen finde ich die Philosophen, diese sogenannten Lebensphilosophen, wie man ihn jetzt zum Beispiel nennt, die bei den Menschen sind sozusagen. Schopenhauer hat damit angefangen. Der hat ja immer gesagt, ich schreibe aber für die Menschen und nicht für die Unis. So, die sind mir dann durchaus lieb, weil man daraus was ziehen kann und was mitnehmen kann. Und in diesem Fall können wir sogar was für die Gesellschaft mitnehmen und für uns selber auch. Nicht wahr? Und das finde ich schon ziemlich stark.
Auf jeden Fall. Ja, vom Henri Bergson kann man heute eine Menge mitnehmen. Ich glaube, das können wir auch aus dieser Sendung mitnehmen. Alle von uns, die ihn noch nicht im Original gelesen haben, was ich sehr gerne möchte, wenn ich hoffentlich, keine Ahnung, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein bisschen mehr Französisch kann. Mhm. Das wäre schön. Bleiben wir aber dabei, dass die offene Gesellschaft und dynamische Moral auf jeden Fall ein Ideal ist, dem wir alle nachstreben sollten.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auf jeden Fall auch. Und dass der sehr lesenswert ist und dass der viele, viele gut... Er hat übrigens auch ein Buch über Humor geschrieben. Über das Lachen.
Sehr gut.
Ja, das können wir auch gerne mal besprechen. Habe ich noch nicht gelesen, also muss ich noch machen, aber freue ich mich drauf.
Gute Gelegenheit, ja.
Ja. Weil schreiben kann er ja und warum nicht? Also wie gesagt, es ist eben auch ein tröstender Philosoph, weil er eben auch nicht hoffnungslos ist. Ne? Das ist ja auch wichtig. Das ist ja durchaus... gerade in der heutigen Zeit wirklich tatsächlich sehr wichtig. Ohne Hoffnung können wir gar nicht leben. Das funktioniert nicht. Ne? Auch da übrigens eine Gemeinsamkeit mit Hannah Arendt, was diese Technikgeschichte angeht, da war sie auch immer sehr skeptisch. Also sie hat auch immer gesagt, Leute, passt bloß auf, dass wir uns da nicht in Teufelsküche bringen mit all solchen Sachen. Vielleicht sollten wir uns erstmal angucken, was man damit anstellen kann und dann überlegen, ob wir das wollen. Also was wir davon wollen und was wir davon nicht wollen. Technik schön und gut, aber man muss auch nicht immer alles machen, bloß weil man kann. Mhm. Ne? Siehe Atombombe. Das ist ein gutes Beispiel dafür. So. Und damit würde ich sagen, Wein?
Wein.
Wein. Also, wir sind wieder bei J.B. Becker. Das Ganze wurde von Jean-Baptiste Becker im Rheingau gegründet und wird heute von Hans-Josef Becker geführt. Das Weingut steht für klassische, langlebige Weine. Vor allem trocken angebaute, ausgebaute Rieslinge und Spätburgunder, von denen wir heute einen hier haben. Die Weine bekommen sehr viel Zeit zur Reife. Sie werden minimal vinifiziert und biologisch angebaut. Die Philosophie ist also so wenig Eingriff wie möglich und so viel Geduld wie es geht im Keller. Viele Weine zeigen klare Herkunft und unfassbar großes Lagerpotenzial. Da durften wir uns letzte Woche davon überzeugen. Heute haben wir einen 2013er, ein Eltweller Rheinberg, ein Spätburgunder Spätlese Trocken. Und den wollen wir jetzt mal verriechen. Farbe, roter Bernstein.
Ja. Sehr rot.
Nein, also ja, kann man nicht durchgucken auf jeden Fall. Ne? Das kann man sagen.
So. Ja, reif ist schon das Stichwort. Das riecht wie so richtig reife Kirschen.
Jo.
Boah, so richtig, also wenn man denkt, wie riecht rot, so.
Wahnsinn, schwarzer Pfeffer.
Oh, da ist auch noch mehr rot.
Ja.
Himbeere, ne? Das jo. Ist ganz viel Kirsche, Himbeere. Aber alles so waldig irgendwie, so waldig frisch. Da ist auch so eine leichte Würze schon zu riechen.
Ja, finde ich auch.
Was ist das?
Leder, finde ich.
Ja, oh ja. Ich musste gerade irgendwie noch an schwarzen Tee denken. Das hat so eine Note, also nicht wie Tee schmeckt, aber wie Tee riecht auch, wenn man so
diese Art. Bisschen animalisch, ne?
Ja, genau, ja. Oh, schön, das macht ja schon richtig Vorfreude.
Der ist sehr dicht, der ist aber sehr, sehr strukturiert. Wie das so ist bei Becker.
Strukturiert, ja, nicht aufdringlich, sondern irgendwie sehr elegant schon mal in der Nase. Ja. Feinfüßig, ne?
Ja, tatsächlich feinfüßig. Ich finde nämlich, er ist recht kühl für einen Roten. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, also ein bisschen Holz, ne? Bisschen mehr auch. Hauchrauch. Oder zumindest so dieses getoastete Holz riecht man halt.
Ja.
Schön. Ja, ich fürchte, wir müssen den probieren.
Das ist ja schlimm.
Wir müssen uns opfern.
Wunderbar. Wir opfern uns.
Für unsere Hörer.
Das ist ein Opferkult, den ich
so
mitgehen kann. Ja.
Nicht? Ja, dann Prost.
Prost. Ha. Wunderbar lecker, ja. Auch im Geschmack. Ganz, ganz viel super reife Kirschen, Himbeeren. Dieses holzige, ledrige dabei. Und so eine ganz, also gar nicht mal so leichte Säure, sondern einfach sehr gut, ich sag jetzt mal strukturierende Säure, die ist irgendwie so drumrum.
Der hat gut Zug, ne?
Oh ja, das auch. Das war. Die Würze ist auch wieder da. Mhm. Ja. Und trotzdem. Der hat so eine Reife. Also der schmeckt auch wirklich gleich. Nicht von gestern.
Tatsächlich. Der hat auch so eine Samtheit, weil die Tannine schon in diese komplexeren Geschichten übergegangen sind. Ne? Da merkt man, wenn man so einen jungen Wein trinkt, wie sandig der noch ist im Mund. So ein roter. Wenn die Tannine halt so überbordend sind. Und dieser hier, da ist das alles schon langes in diese komplexeren Geschichten übergegangen.
Der Abgang ist relativ lang und sehr feinfühlig. Also das ist wirklich ein sehr schicker Wein. Und so irgendwie leise, zurückhaltend, aber so elegant. Toll. Richtig gut.
Ja, der ist stark. Was die Deutschen so alles können, ne, wenn es um Wein geht, das ist wirklich beeindruckend. Und bei Becker haben wir bis jetzt ja immer nur gute Erfahrungen gemacht. Dieser Wein ist ein bisschen teurer als der von der letzten Woche. Kostet jetzt 35 Euro die Flasche. Den kannst du auch noch ewig weglegen, ey.
Ja, definitiv auch ein gutes Geschenk für Weinkenner.
Jo, auf jeden Fall.
Das ist auch so ein Wein, also ich glaube, den kann man, wenn man sich darauf einlässt, auf jeden Fall als Anfänger würdigen, weil er einfach lecker ist. Aber das ist auch was, wo jemand mit einer sehr einem sehr geschulten Geschmackssinn Freude dran hat.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Das ist,
Der ist irgendwie sanft, aber der ist trotzdem, der arbeitet schön nach. Dieses Früchtekompott, was man da im Mund hat, das ist schon beeindruckend. Bisschen vanillig, ne?
Ich weiß, was du meinst, ja. Stimmt, das ist diese Kirschsüße mit dem.
Ja.
Mit der Würze. Das macht irgendwie sowas Süßliches. Ja. Tja. Was machen wir daraus? Auf unseren Skalen, wo wir uns nicht entscheiden können, ob wir die 7er oder die 100er nehmen.
Ja. Ich denke, wir bleiben einfach mal bei der 7er.
Macht's auf jeden Fall leichter. Also eine 6 kriegt er auf jeden Fall. Das ist ein toller Wein.
Ja, also von mir kriegt er eine 7.
Hat er verdient. Ich bin einfach mal unangemessen streng im Gegensatz zur letzten Woche. der ist toll. Der ist super.
Also du gibst ihm 6 jetzt, ne?
Ja.
Ja. Dann haben wir probiert von dem Weingut J.B. Becker den Spätburgunder Spätlese Trocken Eltviller Rheinberg. Und es gab 6 Punkte von Jenny und 7 Punkte von mir. Ja, und das war das letzte Special. Wir sind ans Ende dieser Sendung angekommen. Und es gibt in der nächsten Sendung, die das erste Mal übrigens im neuen Jahr kommt und nicht noch im alten. Also ihr werdet jetzt das erste Mal, glaube ich jedenfalls, ne?
Ja, ich glaube auch.
Müsste jedenfalls eigentlich so sein. Ihr werdet also in den Genuss kommen, in der nächsten Folge unsere Alben des Jahres präsentiert zu bekommen. Ich bin schon sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer gespannt, was du da für Alben so für dich so gefunden hast. Ich glaube, ich habe diesmal tatsächlich ein paar Überraschungen.
Oh, interessant. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal so überhaupt keine Überraschungen beim Platz 1, aber die anderen sind auf jeden Fall interessant.
Ja, dachte ich mir schon. Letztes Jahr war ich ja total langweilig. Ich glaube, dieses Jahr bin ich nicht so langweilig.
Sehr gut.
Ja, ja. Also, wobei ich sagen muss, es war ein nicht so brillantes musikalisches Jahr.
Stimmt, hatten wir schon viel härtere.
Ja. Das war eher so, ja, naja.
Ja, aber viel Schönes dabei.
Ja. Das stimmt. Also, seid nächste Woche dabei, wenn wir unsere Alben des Jahres vorstellen und darüber sprechen. Und bis dahin, bis wir wieder da sind, dürft ihr uns gerne teilen, euren Hamstern, Hunden, Onkel, Tanten und weiß ich wem nicht allen erzählen, dass es uns gibt. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.